Es ist so vieles schon gesagt worden und wir sind schon mega bewegt. Und trotzdem dürfen wir das, was wir jetzt gehört haben, noch ein bisschen miteinander vertiefen. Und wir sind aktuell, oder jetzt, heute Morgen, starten wir ganz neu rein, in eine Serie, wo es um die Stadt geht, um das Umfeld, wo wir drin wohnen und leben und neu auch Kirche sind. Und wir wollen anschauen, was sagt denn Gott eigentlich genau über die Stadt? Was steht in der Bibel drin? Wir schauen verschiedene Geschichten an in den nächsten Wochen. Und wir haben diese Reihe genannt, Kirche in der Stadt sein. Und das hat zwei starke Überzeugungen. Der erste ist, dass man sagt, wenn wir hier möchten, Kirche sein, in der Innenstadt von Basel, dann müssen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wir müssen wissen, was denkt Gott eigentlich genau über die Stadt. Und das Zweite ist nicht nur wegen der Kirche, sondern wegen unserem Alltag. Ganz viele von uns verbringen ganz viele Stunden von ihrem Leben in dieser wunderbaren Stadt. Es ist ein Ort, wo man viel Zeit verbringt. Und vielleicht bist du jetzt da, nach diesen zwei Minuten ist eigentlich wow, cooler Gottesdienst gewesen und jetzt, wie geht es weiter? Schön, dass wir uns Wissen ansammeln über die Stadt, aber eigentlich sehe ich mich eher als Dorfmensch. Oder ich bin vielleicht hier sogar zu Besuch, wie unsere beiden Familien. Denke ich so, toll, tun wir noch ein bisschen Wissen ansammeln. Es lohnt sich, jetzt noch kurz zuzuhören und auch die kommenden Wochen. Und ich... Um euch ein bisschen mit Ihnen und euch zu überzeugen, nehme ich ein paar Worte, leihe ich mir aus vom Schauspieler und vom Filmemacher, vom Woody Allen. Man kennt ihn vor allem aus dem Film «Der Stadtneurotiker». Er ist kein Christ, aber er sagt über die Stadt, «Städte sind eigentlich genau gleich wie alle anderen Orte, nur noch mehr.» Städte sind besser und schlechter, es lebt sich in ihnen leichter und schwerer, sie sind inspirierender und bedrückender als andere Orte. Also zusammenfassend, das Leben mit allen Facetten, gut und schlecht, wird in der Stadt besonders intensiv erlebt. Chancen und Risiken kommen zusammen. Überall sonst auch, aber in der Stadt besonders stark. Und glaube ich, darum lohnt es sich, egal von wo du bist, wie du dich mit der Stadt identifizierst, dass du, ja, heute Morgen oder die kommenden Wochen dabei bist, dir Notizen machst, Texte lesest, einfach zum Eintauchen, was sagt Gott über unsere Welt. Und der zweite Grund, wenn du sagst, ja, das Zitat bringt mir nicht so viel, Städte sind für Gott mega wichtig. Sie haben ganz viel mit dem Plan von Gott zu tun, dass Chaos auf dieser Welt entstanden ist, wo wir gesehen haben in der Schöpfungsgeschichte, wiederherzustellen. Und ich sage wieder so, wie bitte, in der Großstadt hat es doch gerade besonders viel Chaos. Natürlich nicht hier in Basel, aber in Zürich oder in Berlin. Aber das war nicht immer so. Und um unseren Blick für Gottes Neuschöpfung auszurichten, wenn wir hineinschauen in die Schöpfung, wie wir das schon gesehen haben. Und der Erich wird uns heute einen Text lesen, einen Text, den wir noch nicht gehört haben, über die Schöpfung, Genesis 2, Verse 4. Bis 15. Danke vielmals, Erich.
Guten Tag wohl. Warum ich da vorne stand? Die Woche hat bei mir das Telefon geläutet, im Rucksack. Und da war der Simeon. Ich war hier gerade auch eigentlich ein bisschen wie in einem Paradies. Ich bin an der grünen Grenze gestanden, zwischen Allschwil und Hegenheim, und habe dann in den Himmel geschaut. Gut, mein Name ist Erich Hunziker, für die, die mich nicht kennen. Ich bin verheiratet seit 1966. Meine Frau ist auch da. Wir können zurückschauen auf ein wunderbares Leben. Ja, und jetzt tue ich den Predigtext lesen, wo mich Simon bittet hat, ich soll das machen. Und das mache ich gern. Ich hoffe, ihr versteht mich auch. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde. Und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon. Der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolachharz, das ist ein Baumharz für Räucherwerk, und den Schohamstein, das ist ein Onyx, wo als besonders wertvoll gilt für Schmuckverarbeitung. Gut, das steht jetzt noch nicht da. Und der Name des zweiten Flusses ist Gichon. Der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hidekel, das ist der Tigris. Der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren.
Ja. Danke vielmals, Erich. Es ist schön, dass du auch unsere ältere Generationen vertreten in dem Gottesdienst sind. Das ist so ein wertvoller Teil von unserer Kirche. Und ja, schön sind wir mit dabei. Wir haben den Text gehört und ich will sagen, es geht bei dem Text um die Gartenstadt. Und ich sage jetzt, komisch, in dem Text habe ich das Wort Stadt kein einziges Mal gehört. Simi, hast du den falschen Text ausgesucht? Nein. Wieso kann man dazu kommen, dass man den Garten Eden als eine Stadt bezeichnet? Spätestens in 7 Wochen dürft ihr das wissen beim Abschluss von unserer Serie, aber ich möchte euch nicht auf die Folter spannen. Es geht dort um Gottes zukünftige Welt, um den Himmel, wie er einmal sein wird. Und er wird das vorgestellt im Buch von der Offenbarung, ganz am Schluss von der Bibel. Und der Himmel wird das vorgestellt als eine Stadt, die von Gott im Himmel runterkommt auf die Erde. Also der Himmel ist nicht irgendwie so da oben, wo man in den Wolken schwebt und es irgendwie langweilig ist oder so, sondern er ist da unten. Es ist eine Stadt mit Mauern, mit Stadttoren, mit Strassen. Und anders als die Großstädte, die wir kennen, mit viel Beton auf ganz engem Raum, wird die Stadt wie eine Gartenstadt beschrieben. Ein perfektes Gleichgewicht von ganz vielen Menschen, die eng zusammenwohnen und Ruhe, Natur, Schönheit. Und die Stadt wird beschrieben als eine Stadt, die mitten durch einen Fluss fließt aus Kristallwasser. Und es hat viele Bäume am Flussufer. Und wenn wir das hören, dann hoffe ich, dass es Klick macht und wir merken, hey, von dem haben wir doch gerade gelesen. Von dem Fluss und diesen Bäumen haben wir doch gerade gelesen. Und wir sehen, die Stadt ganz am Ende ist der Garten von ganz am Anfang. Einfach erweitert, umgestaltet, noch grösser. Und wir möchten in den kommenden Minuten noch eintauchen in das Bild, wie es Gott hat wollen. Und vielleicht bist du ein bisschen verwirrt oder denkst, hey, jetzt haben wir ganz am Anfang schon die Schöpfungsgeschichte gehört mit den 7 Tagen, jetzt haben wir nochmal einen Text gehört, wo es um die Schöpfung geht und nochmal etwas passiert. Hat sich da irgendwie jemand vertippt oder macht die Bibel ein wahnsinniges Durcheinander? Wieso geht so viel um das? Ich darf dich beruhigen und leicht in die Frage hineinbringen, auch wenn du einen Bibelleseplan noch startest und du fährst vorne an. Kapitel 1. Ist das riesige Panorama, der grossartige Überblick. Und Kapitel 2, wo wir jetzt von Erich gehört haben, ist wie so ein Zoom, so ein Feldstecher, wo wir heranschauen, in Detailfragen. Und beim Gesamtüberblick sehen wir, wie Gott sagt, es ist alles super, es ist alles sehr gut. Und beim Zoom, wenn wir ein bisschen heranschauen, merken wir, hey, es stimmt noch nicht alles. Es ist eine Momentaufnahme, dass gewisse Teile der Welt ein bisschen aussehen wie eine Wüste. In Vers 4 steht, es war eine Wüste ohne Pflanzen. Und wieso? Weil der Mensch gefällt hat. Und Gott hat gesagt, ich möchte nicht ohne den Mensch, ich möchte den Mensch brauchen. Und so hat er den Mensch genommen, hat ihn geformt, hat ihn seinen eigenen Atem eingeblasen. Wir sehen, jeder Mensch ist total wertvoll, weil ein Stück von Gott in ihm lebt. Dann macht Gott den Mensch. Und was braucht es weiter, dass wir sehen, dass aus dieser nicht perfekten Erde der Garten wird? Und wir sehen, wie Gott selber einen Garten pflanzt, wobei das Wort Park vielleicht fast besser ist. Das ist eine riesige Grünfläche. Und in dem Park hat es Bäume. In der Mitte des Parks ein ganz besonderer Baum, der Baum vom Leben im Zentrum. Gott, der das Leben ist, wo von der Mitte aus das Leben weitergeht. Und dass das Leben auch in die Welt rausfliessen kann, sehen wir die vier Flüsse mit diesen speziellen Namen. Wir können die heute nicht mehr ganz zuordnen, aber es steht dafür, dass Gottes Leben in alle vier Himmelsrichtungen verbreitet werden soll. Das ist das Bild. Und vielleicht macht der Text noch nicht so viel mit uns, aber stell dir mal den schönsten Park vor, den du kennst. Und bitte, liebe Basler, nicht den Santiago-Park, sondern einen grünen Park. Der schönste Park, wo du je gewesen bist, eine grüne Fläche. Stell dir das einfach mal kurz vor. Und jetzt ist das Bild, das hier beschrieben wird, einfach 1 Million Mal besser als das. 1 Million mehr Vogelgezwitscher, aber mega schön. 1 Million mehr Flusspracht, wo durchfließt, kristallklares Wasser. 1 Million mehr Bäume. So wird uns der Garten beschrieben. Und dann kommt ja uns der Wunsch auf, hey, dorthin möchte ich zurück. Und Gott sagt, ich möchte meinen Garten aus der Welt bringen. Ich möchte nicht in die Stadt bringen, dort, wo Menschen wohnen. Ich möchte nicht dorthin bringen, wo es noch nicht so viel von dem Garten gibt. Und Gott sagt am Ende von Kapitel 1, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Die zwei Menschen sollen sich vermehren und Erde in Besitz nehmen. Das ist überhaupt nicht jetzt irgendwie kolonialistisch oder bös gemeint, sondern ganz positiv. Sie sollen es nämlich nicht machen wie Soldaten, sondern eher wie Gärtner. Wir sehen, dass der Mensch als Gärtner beschrieben wird, ganz am Schluss vor allem, Genesis 2, Vers 15, wo steht, der Mensch soll den Garten bebauen und bewahren. Wir können sagen, der Gartenbau ist eigentlich der älteste Beruf der Menschen. Sie sollen schauen, dass der Garten, dass die ganze Welt wieder Garten wird. Und wenn wir so nachdenken, dass wir alles sollen Gärtner sein, kommt uns vielleicht die Frage, ist das nicht ein bisschen eine ungeistliche Arbeit? Ja, also hat jetzt Unkraut jetten und so, hat das mega viel mit Gott zu tun. Ja, hat es ganz viel, weil die beiden Wörter, die in diesem Text vorkommen, bebauen und bewahren, die kommen sonst an einem Ort vor, wo es um Priester geht. Die Leute, die vor Gott dienen und arbeiten. Ich habe einen Text mitgenommen für das, aus 4. Mose 18, Vers 6 bis 7, wo es um die Leviten geht, die im Zelt von Gott, wo Gott wohnt, dienen. Und dort steht es, ich habe die Leviten, eure Brüder, genommen aus den Israeliten, euch zum Geschenk, als die dem Herrn zu eigen geben. Habe sie ausgesucht, damit sie den Dienst in der Stiftshütte, dort wo Gott wohnt, versehen. Du aber und deine Söhne mit dir, das ist der Aaron gemeint, ihr sollt Sorge tragen um euer Priestertum, dass ihr dient in allen Verrichtungen am Altar und hinter dem Vorhang, denn euer Priestertum übertrage ich euch als Aufgabe. Vielleicht bist du noch ein bisschen verwirrt, aber die beiden Wörter, die ich fett markiert habe, das sind genau die Wörter, die aus dem Text vorkommen. Nicht im Deutschen, aber im Hebräischen, wo man sieht, dass Sorge tragen steht fürs Bewahren, dass Dienen steht fürs Bebauen. Und wir sehen, die erste Aufgabe, die der Mensch hat, ist eine Gärtneraufgabe, aber nicht so eine einfache Gärtneraufgabe, sondern eigentlich eine Priesteraufgabe. Etwas mega Wunderbares, wo Gott sich ausgesucht hat und gesagt hat, hey, tun sie bewahren, tun sie sorgen dafür. Und wir haben ja ein paar Leute, die eher im Gartengeschäft tätig sind unter uns. Wir haben Förster, wir haben Landschaftsgärtner. Und ich habe die ein bisschen gefragt, hey, was ist eigentlich gemeint mit diesen zwei Wörtern, bebauen und bewahren? Und es ist eigentlich recht offensichtlich. Bebauen heisst, dass man Schönheit, Pflanzenkulturen vervielfältigt, dass Bäume einpflanzt werden, dass sich das ausbreitet. Und bewahren in dieser Berufsgattung heisst Ordnung bewahren. Schau, dass keine findliche Mischkulturen passieren, dass man Unkraut jätet. Und das, was wir sehen, ist, dass wir den Auftrag haben, die Kultur von dem Garten zu verbreiten. das Bebauen, Gottes Grosszügigkeit, seine Güte soll in die Welt raus. Und das Bewahren, dass die Sachen, die gegen die Einstellung von Gott sind, gegen das Leben sind, der Welt schaden, dass man die ausreissen wie Unkraut. Und das ist immer noch die Aufgabe der Menschen heute. Und vielleicht sagst du, okay, ich sehe mich gar nicht so als Gärtner in meinem Job. Und ich möchte eine These bringen und sagen, hey, jeder Beruf ist eigentlich in gewisser Hinsicht eine Fortführung von dem Gärtnerberuf. Ein Künstler in allen Bereichen, egal ob er jetzt Musiker ist, ob er im Atelier arbeitet oder in der Küche, er nimmt eigentlich Rohmaterial. Er nimmt nicht Pflanzen, aber er nimmt vielleicht Töne, also Musiktöne, er nimmt Bilder, er nimmt Zutaten und tut sie neu arrangieren, schafft aus dem aus ein Neues, tut es bebauen und bewahren. Wir haben bei uns Leute, die eher im Strassenbau tätig sind oder im Architekturbereich als Zeichner arbeiten. Und dort nimmt man eigentlich etwas absolut Einfaches wie Stahl oder wie Beton und wir verwenden es auf eine ganz kreative Art, ganz gezielt neu, dass Schönheit und Leben kann entstehen kann. Wir haben Leute von uns, die eher mit Menschen arbeiten, Sozialarbeiter, Pädagogen, Ärzte. Die arbeiten mit dem Menschen, dass der aufblühen kann. Sie bebauen und bewahren den Menschen, dass selber Kultur eigentlich entstehen kann. Und wir können jetzt nicht alle Berufe durchgehen, alle Berufsgattungen, aber ich glaube, wenn wir ein bisschen kreativ sind, dann steckt in jedem Beruf das Bebauen und Bewahren drin. Ich glaube sogar bei denen, die sagen, hey, ich habe gar keinen bezahlten Job. Ich bin Mami oder ich habe schon das Leben lang gearbeitet, ich bin jetzt nicht mehr berufstätig. Auch dort, wenn wir sehen, hey, es passiert genau das Gleiche wie eigentlich im Garten. Es kommen neue Leute auf dieser Welt an. Entweder Kinder oder Leute aus unserem Umfeld. Und die sind überfordert mit dieser Welt. Die kommen nicht klar. Die haben so viele Fragen, die suchen Stabilität. Und das, was wir tun können, ist dort bebauen und bewahren. Für die Leute da sind. Gottes Gartenkultur weitergeben. Und aber auch vor schädlichen Einflüssen bewahren. Und ich finde, das gibt unserer Arbeit, unserem Leben einen ganz grossen Stellenwert. Wenn wir sehen, wir machen nicht nur irgendetwas Kleines von 8 bis 5 und dann ist es irgendwie wieder vorbei, sondern wir sind Teil von Gottes grossartiger Vision. Dass er sagt, ich möchte meinen Garten in dieser Erde verbreiten. Wir sind ein Teil von dieser Gartenstadtbewegung, wo wir die ganzen Reichtümer, die Gott hineingelegt hat, wo wir gehört haben, auch in dieser Geschichte, die einzelnen Sachen dürfen vermehren, dürfen weitergeben. Dass sich die Gartenstadt ausbreiten kann. Und es ist mega interessant, dass die Gartenstadtbewegung, die gibt es nicht nur in der Bibel, sondern auch in der Architektur. Vermutlich ist vielen von euch der Begriff Gartenstadt Münchenstein. Das kennt man, oder? Gerade Basel von uns ist ein Vorort von Basel. Und der ist geplant worden durch den Architekt Emil Detweiler. Der hat die erste Gartenstadtsiedlung gebaut in der Schweiz 1912. Und das Gartenstadt Münchenstein, das geht zurück auf ein offizielles Stadtplanungsmodell, wo am Ende vom 19. Jahrhundert hat das gestartet. Und dort war ein Sir Ebenezer Howard, ein Engländer, glaube ich. Der hat gesagt, hey, wir haben mega viel Not in der Stadt, weil aufgrund von der Industrialisierung sind ganz viele Leute in die Stadt gekommen. Die Stadt sind aus allen Nöten, aus dem Platz, es war mega eng. Und er hat gesagt, hey, das kann doch nicht sein, dass überall Verschmutzung ist, dass überall Slum sich bildet, dass so viel Unkraut da ist. Wo ist das ganze Grün? Wo ist die Ruhe? Und dann hat er beschlossen, eine Antwort zu finden auf die Umstände. Und er hat eine Vision von der Gartenstadt entwickelt. Er sagt, er wünscht sich ein enges Miteinander von Menschen, das sich aber harmonisch einfügt in die Natur, dass Ruhe da ist, dass es fair läuft, dass es grün ist. Und die Worte, die erinnern uns an die Kultur vom Garten Eden. Und es ist kein Zufall, von wo ist der Sir Ebenezer Howard geprägt gewesen? Natürlich von der Bibel. Er war so überzeugt von dieser biblischen Vision, von dieser Gartenstadtbewegung, dass er gesagt hat, hey, das müssen wir genauso anfangen umsetzen. Er sieht, dass Gottes Vision eigentlich dem entspricht, was die Menschen wollen und nicht alles daran gesetzt, dass sich das verbreitet. So viel zu der Gartenstadtbewegung. Und vielleicht können wir ein erstes Fazit ziehen, einfach zu der Stadt. Wir hören nächste Woche noch mehr von der Stadt, aber ein erstes Fazit. Ich glaube, wir sehen, hey, es hat einen ganz positiven Start. Wir haben die Gartenstadt und es hat eine ganz positive Zukunft. Die noch krassere Gartenstadt, die es beschrieben wird, die himmlische Gartenstadt. Und wir stehen aber in der Mitte. Wir sind eher in einer spannungsvollen Gegenwart. Wenn wir schauen, sehen wir viel Unkraut, viel Chaos in unserer Stadt und in unserer Welt. Und vielleicht fragen wir uns, wieso? Wieso ist es so? Wieso ist es in dieser Mitte nicht so wie am Anfang, nicht so wie am Schluss? Wieso leben wir in dieser Spannung? Und eigentlich sehen wir, dass der erste Mensch in dieser Gärtneraufgabe total versagt hat. Der erste Mensch, der Adam, hat ganz offensichtlich versagt, weil er hat Unkraut zugelassen. Er hat den Garten verloren. Und weil der Mensch in dieser Gärtneraufgabe gescheitert ist, ist die Folge Unkraut, Chaos und Tod. Man hat in der Kindergeschichte gehört, der Mensch ist aus der Gartenstadt vertrieben worden. Er ist weg von Gott gekommen, weg vom Ort vom Leben. Und vielleicht sagst du dir, hey, das ist doch unfair, ich bin nicht dabei gewesen, ich hätte es besser gemacht. Ich möchte mit uns eine Stelle teilen. Aus 1. Korinther 15 im Neuen Testament, wo es genau um das geht und die Frage ist, ist das nicht unfair, dass ich am Anfang nicht dabei gewesen bin, ich hätte es doch besser gemacht. Dort schreibt der Paulus, 1. Korinther 15, Vers 22, genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Also wir sehen, als Stellvertreter von Adam haben wir es gar nicht so besser gemacht. Wir stammen alle von ihm ab und wir werden alle einmal müssen sterben. Und wir sehen schon, dass Gott an seinem Plan festhält, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt schickt. Er, der den wunderbaren himmlischen Garten verlässt und auf die Erde herabkommt, dass wir das neue Leben haben können. Wir sehen, wie es auf dieser Erde ist, wie er das neue Leben weitergeht, die Kultur weitergeht. Und Jesus wird interessanter, weil sogar selber einen als Gärtner verwechselt. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung sucht Maria in einem Garten. Und Jesus spricht sie an und sie denkt, das ist der Gärtner. Wir sehen, dass Jesus nach seinem Tod nicht im Grab geblieben ist, sondern erst zum neuen Leben auferstanden. Und von dieser Auferstehung redet unser Text weiter. Steht, aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes, wenn er wiederkommt, werden die aufstehen, die zu ihm gehören. Also dort, wo der erste Mensch versagt hat, in dieser Gärtneraufgabe, sehen wir, dass Jesus als der zweite Mensch, der zweite Adam, dem Ruf von Gott gefolgt ist in der Gärtneraufgabe. Und er rettet sich Menschen aus dem Chaos von unserer Welt, dass sie sich über die Erde verbreiten, die Kultur vom Garten weiterbringen, durch ihr Leben, durch ihr Schaffen. Und in diesem Text steht noch etwas, bis am Schluss wird enden. Am Ende und dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater, übergeben. Dann, wenn er alle gottfeindlichen Mächte, Kräfte und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Das Ende mit dem wunderbaren Garten, mit der Stadt, wo Gott und seine Kultur vom Garten herrschen. Ich darf schon mal vorkommen, singen miteinander noch zwei Lieder und ich möchte dich einladen, einfach während dieser Lieder über die Gartenstadtbewegung nachzudenken. Und ich möchte dich einladen zu zwei besonderen Sachen. Wenn du da bist und du sagst, hey, ich bin eigentlich ein Gärtner von Gott, dann möchte ich dich einladen, dich zu freuen über diese wunderbare Zukunftsperspektive. Einfach auf die Zukunft zu schauen, vielleicht auch am Handy der Bibel in Offenbarung 21 den Text durchzugehen und dich zu freuen ab dem, was kommen wird. Und ich glaube, das gibt uns Kraft, um jetzt schon in dieser Bestimmung als Gärtner einfach unterwegs zu sein. Und wenn du da bist und du kennst Gott noch nicht so, du bist eigentlich kein Gärtner von Gott, du möchtest es vielleicht gar nicht sein, dann möchte ich dir etwas sagen, und vielleicht ein bisschen provokativ. Ich möchte sagen, hey, das Gras im Garten von Gott ist wirklich grüner. Wir schauen gerne bei den Nachbarn und denken, bei denen ist es grüner, aber es ist gar nicht so. Aber das Gras im Garten von Gott ist wirklich grüner. Ich möchte dich einladen, wenn du noch nicht in dieser Bestimmung mit Gott lebst, wenn du Gott noch nicht kennst und in dieser Aufgabe bist, dass du zu dir zurückkommst. Wenn du mehr wissen möchtest über das, darfst du gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auch jetzt davor habe ich Zeit während diesen Liedern, um Antworten zu geben, um für dich zu beten. Die Einladung, gerne von Gott zu werden, uns darüber zu freuen und uns aber auch zu fragen, bin ich schon in dem unterwegs. Ich bete mit uns und ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Und Jesus, wir danken dir, dass du nicht nur auf die Welt gekommen bist und für uns gestorben bist, sondern dass du auferstanden bist und wir das neue Leben haben dürfen. Du bist uns vorausgegangen in die wunderbare Zukunft. Und bitte schärfe in den nächsten paar Minuten unseren Blick für die wunderbare Zukunft und lenke unsere Augen auf die wunderbare Vergangenheit. dass wir uns darüber freuen, was du eigentlich im Sinn gehabt hast. Oh Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen den Blick, gerade wenn wir in unseren Alltag hineinschauen, in unser Chaos, in unsere Stadt, wo vieles nicht stimmt. Ich bete darum, dass du uns hilfst mit deiner Gegenwart, jetzt besonders in dieser Zeit, und dass wir dafür ermutigt werden, für das, was nachher kommt, für das, was morgen kommt. Jesus, wir brauchen dich und wir beten in deinem wunderbaren Namen. Amen. Ja, ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Ich möchte euch den Segen zusprechen. Und einfach noch einladen, nachher haben wir hier Zeit miteinander, draussen beim Kaffee und Zopf. Sprich uns ein Segen zu aus dem Buch Jeremia. Bemüht euch um das Wohl der Stadt und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder eine Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und so sei Gnade mit euch und Friede von Gott, von unserem Vater im Himmel und aus dem Herr Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.